Ja, wir sind in 1. Mose 35, Abvers 16. 1. Mose 35, Abvers 16. Letztes Mal, ich fasse nochmal kurz zusammen, hatten wir gehört, wie Jakob nach Bethel hinaufziehen soll und dort einen Altar bauen für Gott. Und wie Jakob nun wirklich ganze Sache mit dem Herrn macht und sagt, tut von euch weg die fremden Götter, die Götzen, auch die Götzen, die Rahel mitgenommen hatte aus ihres Vaters Haus. Und wirklich, sie haben sich ganz dem Herrn ausgeliefert und den Altar gebaut. Dann wird auch erwähnt, und das finde ich auch so eindrücklich, auch solche sogenannten Nebenfiguren werden erwähnt in der Bibel, die Deborah, die Amme der Rebekka, die ist gestorben und begraben worden. Ihr ist auch ein Vers gewidmet hier, ihrem Tod im Alten Testament. Und dann diese gewaltige Erscheinung, wo Gott, der Herr, dem Jakob zum zweiten Mal erscheint. 1. Mose 35, Vers 16. Jakob den zweiten Mal erscheint. Und dann nochmals bestätigt, zum zweiten Mal, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, der Listige oder Fersenhalter, sondern Israel, Gottes Streiter, Gottes Kämpfer. Und ein großes Volk wird aus ihm hervorgehen. Und es läuft ja darauf hinaus, das werden wir jetzt auch gleich hören, auf die 12 Söhne, die 12 Stämme. Und da wollen wir jetzt auch weiterlesen, ab Vers 16. Danach brachen sie von Bethel auf, und als sie nur noch ein Stück Weg bis Ephrata zu gehen hatten, gebar Rahel. Und sie hatte eine schwere Geburt. Als ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme, fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab. Das ist Rahels Grabmal geblieben bis zu diesem Tag. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturmes auf. Und es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel, also Jakob, erfuhr es. Jakob aber hatte 12 Söhne. Die Söhne Leas waren diese: Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, und Simeon und Levi und Juda und Issachar und Zebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, waren Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, der Magd Leas, waren Gad und Asser. Da sind die Söhne Jakobs, die ihm in Paddan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, bei Kiriat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge geweilt hatten. Und Isaak wurde 180 Jahre alt. Und Isaak verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Soweit das Wort Gottes. Ja, es geht hier um Geburt und Tod, sehr eng beieinander, haben wir gehört. Vor allem in Gestalt der Rahel. Sie brachen auf von Bethel und befanden sich auf dem Weg nach Ephrata, Bethlehem. Bethlehem. Die Stadt, wo auch der Messias geboren wird, nach Micha 5, Vers 1. Eine wichtige Stadt, auch schon in der Erzväterzeit. Und auf diesem Weg, sie waren schon nahe herangelangt, da gebar die Rahel, den letzten dieser 12 Söhne Jakobs, der die Zwölfzahl vollmachte. Deshalb war das nochmal wichtig. Aber es hat ein Opfer gefordert. den Opfertod der Mutter. Bevor ich dazu noch etwas sage, möchte ich einmal nur einen Überblick jetzt geben. Rahel heißt ja auch Mutterschaf sozusagen auf Deutsch. Sie hatte eine schwere Geburt und der Sohn, weil die Geburt so schwer war, den nennt sie Ben-Oni, das heißt Sohn meiner Sorgen. Die Sorge, wird sie diese Geburt überleben? Sohn meiner Sorgen. Viele Mütter haben schwere Geburten durchgemacht. Viele sind auch daran gestorben. Aber weil er ja der erwartete 12. Sohn war, später gehen die 12 Stämme Israels daraus hervor. Die Verheißung ist, dass der Vater ihn dann anders nennt, nämlich Benjamin, und das heißt Sohn meiner rechten Hand, oder der zur Rechten sitzt, auch Sohn des Glücks kann es übersetzt werden. Gewissermaßen das Gegenteil von Sorgen. Der Sohn, der die 12-Zahl voll macht. Ein Ehrenplatz, denn der Sohn der Rechten, auch zur Rechten Gottes, wissen wir ja, das ist ein Ehrenplatz. Wer zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, wer ist das beim Vater? Der Sohn, Jesus, der einzige Sohn Gottes. Der sitzt zur Rechten des Vaters. Hier Benjamin, auch der Sohn meiner Rechten, der Letztgeborene und doch ganz besonders gewürdigt. Und das ist ja der einzige Vollbruder von wem? Leibliche Vollbruder von Josef. Wir werden ja noch hören, so Gott will und wir leben, in den folgenden Wochen, dann die sogenannte Josefsgeschichte, die ja sehr ausführlich dann das erste Mosebuch abschließt. Im Kapitel 36 übrigens werden dann die ganzen Nachkommen Esaus aufgezählt, ein ganzes Kapitel nochmal dem Esau gewidmet, aber damit ist dann auch das Kapitel Esau erledigt. Dann geht es nur noch um Jakob und Josef am Ende des ersten Mosebuches. Obwohl Esau sicher auch noch länger gelebt hat, aber jetzt der Erzähler des ersten Mosebuches, Mose, er fasst das nun so dann zusammen, dass Esau dann abgeschlossen wird, weil Esau nicht in dieser Heilslinie ist wie Jakob und Josef und die Nachkommen, Juda und so weiter. Ja, also mit Benjamin wird die 12-Zahl voll, die 12 Stämme Israels. Nun nochmal zu Rahel. Da möchte ich mal einen Blick auf die heutige Zeit werfen. Diese Hingabe der Mutter für ihr Kind. Sicherlich damals hatte man auch noch nicht die medizinischen Möglichkeiten, aber auch heute sterben noch manche Mütter, wenn sie ein Kind zur Welt bringen. Es gab damals Kindbettfieber, es gab Verblutungen, es gab mancherlei Komplikationen. Gott hatte es zugelassen, dass die Rahel bei der Geburt dieses letzten Sohnes, des Jakob, starb. Ihre Seele entschwand, als sie am Sterben war. Heute haben wir ja auch die Diskussion über die Abtreibung. Dazu möchte ich vielleicht kurz was sagen. Und da gibt es verschiedene Indikationen. Da gibt es auch die medizinische Indikation. Das ist genau eine solche Situation, dass man, wenn man vorausahnt medizinisch, dass es eine schwere, vielleicht lebensgefährliche Geburt wird, den Müttern manchmal rät, dann soll sie ihr Kind lieber abtreiben lassen. Das ist diese medizinische Indikation. Wenn also Gefahr für Leib und Leben der Mutter besteht. Da würde ich auch sagen, das ist ein äußerster Grenzfall. Und doch haben viele Mütter auch gesagt, ich will es riskieren, ich setze mein Leben ein für mein Kind. Gott kann mich, Gott kann mein Kind bewahren, kann uns beide bewahren. Wie gesagt, aber das ist ein äußerster Extremfall. Es gibt aber heute eine sehr leichtfertige Abtreibung auch, wo es nicht so um Leben und Tod geht von Mutter oder Kind. Soziale Indikation nennt man das auch. Da geht es praktisch darum, dass man sagt, wir haben nicht genug Geld für ein Kind, ja, wir können uns das nicht leisten, wir wollen ein Haus bauen, ein Kind würde die Pläne durcheinander bringen. Es wird alles anerkannt als Abtreibungsgrund bei uns. Bis hin sogar zu Urlaubsreisen und anderem, was dann über den Haufen geworfen würde, wenn jetzt ein Kind käme. Also eine gewisse finanzielle Notlage, das reicht heute in Deutschland schon aus, um einen Abtreibungsschein zu bekommen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir als Christen auch solchen Frauen oder auch Eltern helfen, die ein Kind erwarten, dass ja so eine Notlage, in Anführungsstrichen, es ist ja oft finanziell nur mit sich bringt. Auch Unterstützung, auch offene Türen haben. Es gibt auch in Pforzheim eine Stelle, da war kürzlich was in der Zeitung, vielleicht haben es manche gelesen, auch in der PZ Extra, Hilfe zum Leben an der Berliner Straße. Also wenn jemand euch über den Weg läuft, der an Abtreibung denkt, dann könnt ihr zum Beispiel dorthin schicken, auch zur Beratung. Dort werden auch Hilfsangebote vermittelt. Bei uns in Deutschland, die Dunkelziffer ist viel größer. Offiziell werden etwa 80.000 bis 90.000 Kinder im Jahr abgetrieben, getötet. Aber die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich so bei 300.000 im Jahr. Und wir sind auch ein sterbendes Volk, das wissen wir ja auch. Die Rahel ist gerade sprichwörtlich geworden. Sprichwörtlich für Kindestod, für Verfolgung von Kindern. Die taucht mehrfach in der Bibel auf, auch nach ihrem Tod. Und auch heute gibt es eine Gruppe, die sich Rahel nennt. Habt ihr das schon gehört? Es ist eine Gruppe von Frauen, die ihre Kinder abgetrieben haben. Die haben sich diesen Namen Rahel gegeben. Aber sie wollen anderen Frauen helfen, dass sie das nicht tun. Wollen sie aufklären und daran hindern, ihnen Hilfen vermitteln, auch seelischer Art, dass sie ihre Kindlein annehmen können. Rahel-Initiative gibt es also auch in Deutschland. Aber die Rahel kommt, dieser Name Rahel kommt in der Bibel noch mindestens zweimal vor, habe ich auch in der Konkordanz gefunden. Und zwar einmal in Jeremia 31, Vers 15. Jeremia 31, Vers 15. Da geht es ja um die babylonische Gefangenschaft, die ansteht. Israel, das in die Verbannung geführt wird. Und da ist auch ein Weinen um die Kinder Israels. Ein Weinen um die Kinder Israels. Da heißt es, Jeremia 31, 15, so spricht der Herr, eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Halte, so spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen. Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Denn sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkehren. Ja, es gibt Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Die Verbannung, das Exil wird vorausgesagt. Aber auch die Rückkehr. Rahel weint, Israel weint um die Kinder. Aber sie werden zurückkehren aus der Verbannung. Das ist auch eingetreten zur Perserzeit unter König Kyros. Durften sie wieder zurück in ihr Land und den Tempel wieder bauen sogar. Alles das ist bei Jeremia bereits vorausgesagt. Und wisst ihr, wo dieser Vers aus Jeremia 31, Vers 15 noch einmal zitiert wird? Ja, das lesen wir auch in Matthäus 2, Vers 18. Worum geht es da? Im Zusammenhang Kindermord durch den grausamen König Herodes, der jeden Konkurrenten, jeden Rivalen beseitigen möchte, so schnell wie möglich, weil er denkt und gehört hat von den Weisen aus dem Morgenland, ein König ist geboren und macht ihm seine Rolle streitig. Da lesen wir in Matthäus 2, ab Vers 16. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Es ist interessant, dass in der ursprünglichen Stelle die Rahel selber gestorben ist. Und hier aber diese weinende Rahel, die um die Kinder weint. Eine ganz bewegende Beschreibung dieses Schmerzes einer Mutter, die sich selber für ihr Kindlein hingegeben hatte. Gerade eine solche hat das Recht zu weinen über die Kinder Israels, die selber ihr Leben nicht verschont hat. Geradezu eine Vorschattung auch auf den Messias, der sich auch nicht verschont hat, sondern sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Rahel ist keine Erlöserin, aber es wird manches typologisch im Alten Testament vorgeschattet, vorab gebildet, was in unserem Herrn Jesus Christus die Erfüllung findet. Auch Jesus weint um die Kinder Israels. Er hat sie sammeln wollen, wie eine Mutter ihre Küchlein, die Küken sammelt unter ihren Flügeln, aber sie haben nicht gewollt, sagt der Herr Jesus. Rahel opfert sich für ihr Kind. Es ist wahre Mutterliebe. Und ja, vielleicht sollten wir auch solchen Müttern Mut machen, auf den Herrn zu vertrauen, wo auch von den Ärzten prognostiziert wird, eine Gefahr bei der Geburt. Aber dass sie doch vertrauen dürfen, der Herr kann auch dahin durchhelfen. Andererseits möchte ich auch sagen, in einer solchen äußersten Notlage können wir dann die Frauen auch nicht verurteilen, die dann doch sagen, ich habe Angst um mein Leben, wo es ums Leben geht, wo es nicht nur um Geld oder ähnliche Dinge geht. Das ist wirklich eine schwierige einzelseelsorgerliche Entscheidung. Aber die Rahel hier ein Vorbild, die bereit war, sich selber für ihren Sohn zu opfern. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Es ist auffallend, dass da noch nicht so von Friedhöfen die Rede ist. Ja, man konnte da begraben werden an bestimmten Stellen, am Weg, unter Felsen, unter Bäumen. Heute klagt man ja auch manchmal über Platznot auf Friedhöfen. Es ist kein ehernes Gesetz nach biblischer Lehre, dass man immer nur auf einem Friedhof beerdigt sein muss. Es ist eine Ordnung, die der Staat geschaffen hat. Es hat auch sein Recht. Aber ja, ich denke, von der Bibel her spricht nichts dagegen, auch selber eine würdige Stätte zu suchen, wo man die Angehörigen begräbt, wenn wirklich das mit diesen Urnen immer mehr zum Argument wird. Wir haben gerade ein Buch in Vorbereitung, Feuerbestattung, auch für Christen, Fragezeichen, von Markus Rudisiele aus Birkenfeld geschrieben. Da war auch schon ab und zu hier bei Vorträgen zu Gast, Brüdergemeinde Birkenfeld. Und ein sehr gutes Buch geschrieben, wo er darauf hinweist, dass diese Feuerbestattung heidnisch ist. An sich auch jedem Bibelleser klar. Die Heiden haben sich verbrennen lassen. Aber Christen sollten das nicht tun. Sie sollten ihre Gebeine begraben lassen, wenn es möglich ist. Es gibt natürlich auch Verbrennungstod, unschuldig, dass man irgendwie verbrennt oder ertrinkt oder was auch immer. Aber wenn es möglich ist, sollte man die Erdbestattung wählen und keine Feuerbestattung. Und auch hier Rahel, sie wurde nicht verbrannt, wie etwa der König von Moab, wie es etwa bei Amos beschrieben ist, heidnische Bräuche, sondern begraben, ganz klar. Auch der Herr Jesus wurde in ein Felsengrab gelegt, sein irdischer Leib. Ich will vielleicht zur Klärung noch dazu sagen, ich glaube nicht, dass Gott nicht auch Menschen auferwecken kann, die unschuldigerweise verbrannt sind, als Märtyrer zum Beispiel auf dem Scheiterhaufen. So kleinlich dürfen wir nicht denken. Aber es ist doch ein Gehorsamsakt, wenn man sagt, ich wähle nicht die Verbrennung, wenn ich die Entscheidung habe, sondern entscheide mich für das, was biblisch eindeutig bezeugt ist, die Bestattung in der Erde. Auch hier also, sie wurde begraben. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab. Solche Gedenksteine haben wir auch auf dem Friedhof in gewissem Sinne, nicht? Auch heute, dass man weiß, aha, da ist der Vorfahre, der Verwandte oder Freund begraben. Und das Grabmal ist geblieben bis zu diesem Tag. Es ist ja wohl einige Zeit später zusammengefasst von Mose. Man nimmt auch an, dass Mose solche Tontäfelchen bekommen hat, wo diese ganzen Patriarchen Begebenheiten überliefert worden sind. Und dieses Grabmal war also auch noch zur Zeit Moses, einige Jahrhunderte später, zu sehen. Und auch heute, habe ich gelesen, ist da eine Gedenkkapelle darüber errichtet. In Israel gibt es ja viele Gedenkstätten über biblische Ereignisse. Ja. Und nun zieht Israel, also Jakob, weiter. Aber schon, es gilt schon so in gewissem Sinn als Vorstufe des Volkes Israel. Israel heißt es hier, zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturmes auf. Und jetzt kommt wieder etwas sehr Negatives, sehr Erschütterndes. Und es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben, das bedeutet übrigens, siehe, ein Sohn, der erstgeborene Sohn, hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel erfuhr es. Sünde lässt sich nicht verheimlichen. Sie kommt ans Licht. Der Vater musste erfahren, dass der Sohn Inzest begangen hatte mit seiner Nebenfrau. Er hatte ja zwei Frauen und zwei Nebenfrauen. Das war damals möglich, wenn auch nicht vom Schöpfungsplan Gottes her so gewollt. Aber es gab bei den Patriarchen gewisse Zulassungen, die wir heute nicht so als Vorbild sehen dürfen, weil der Herr Jesus die Einehe wieder ganz klar betont hat als den Schöpferwillen Gottes. Aber wir sehen auch, was daraus erwachsen ist. Nämlich, einige Kapitel weiter werden wir sehen, dass Ruben dadurch sein Recht als erstgeborener Sohn verwirkt hat, durch diese Blutschande, die er begangen hat. Ja, blicken wir einmal weiter, was daraus erwachsen ist, dass er praktisch mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen hat. Es war nicht seine leibliche Mutter, das nicht, aber gewissermaßen die Mutter einiger seiner Brüder, seiner Halbbrüder. Und nun heißt es in 1. Mose 49, wo es praktisch um die prophetischen Segensworte geht für Jakobs Söhne. Ich lese mal ab Vers 1. Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs. Hört auf Israel, euren Vater. Und jetzt kommen die einzelnen Söhne in der Reihenfolge ihrer Geburt. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Soweit alles wunderbar, ja? Wie er ihn lobt, stark, der Erste, an sich, ja, der alles erben sollte, zunächst mal. Und nun heißt es aber: Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben. Denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht, er stieg auf mein Lager. Ihm wurde das Recht als Erstgeborener genommen, er hat es verwirkt durch seine schreckliche Blutschuld. So als ob es nicht eine andere Frau für ihn gegeben hätte, musste er ausgerechnet die Mutter seiner Halbbrüder vergewaltigen oder wie auch immer das abgelaufen ist. Aber dann, das möchte ich auch noch weiterlesen, dann kommen die Nächsten in der Rangfolge, Simeon und Levi, was ist mit denen? Wir erinnern uns, auch nicht besser. Diese schreckliche Blutrache, die sie genommen haben, wegen der Schandtat an ihrer Schwester Dina. Und nun müssen sie die Folgen tragen. Sie kommen jetzt an die Reihe und ihr Vater Jakob sagt zu ihnen: Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Ja, Jakob und Gott, die haben diese Bluttaten nicht vergessen. Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Das heißt, Jakob will nichts mit diesem schrecklichen Geschehnis zu tun haben. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig, und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Ja, und wir wissen auch, dass Simeoniter und die Leviten praktisch, soweit ich sehe, kein Land bekommen haben. Die Leviten haben dann einzelne Städte bekommen und haben ja dann später durch Gottes Gnade den Opferdienst tun dürfen, levitisches Priestertum. Aber das war Gottes Barmherzigkeit. Aber was nun die Landverteilung anging, später wurden sie zurückgesetzt. Ja, also Simeon nur eine Enklave innerhalb von Juda. Vielen Dank. Und so ein kleines Stück nur. Und Levi, die hat nur einzelne Städte, levitische Städte. Aber dann noch zum Vergleich möchte ich auch noch erwähnen, Juda, der Vierte. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Also seine Brüder, Söhne deines Vaters, schön ausgedrückt. Ne? Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Ja, hier wird ein messianischer König schon vorausgesagt. Und der Herr Jesus wird ja auch verglichen mit dem Löwen aus Juda in der Offenbarung. Es hat überwunden, der Löwe aus Juda und das Lamm. Der Löwe und das Lamm zusammen. Ja, wir merken, der sanftmütige Heilskönig, der auf einem Esel eingeritten ist, ist zugleich der siegreiche Löwe aus Juda. Großartige prophetische Verheißung hier. Aber es ist auch für Juda Gnade gewesen. Nicht aus eigener Kraft. Es war Gnade. Gott hat ihn auch vor diesen groben Dingen wohl bewahrt. Und ja, auch bezüglich Josef, das werden wir später hören, wie er sich da verhalten hat. Nun, wir sehen jetzt aber, dass Jakob jetzt 12 Söhne hat. Darauf läuft nun dieses Kapitel 35 hinaus. Und diese Söhne werden jetzt nochmal einzeln aufgezählt und den jeweiligen Müttern zugeordnet. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, das sind alles die Söhne, die Jakob mit Lea hatte, die er ja zuerst ehelichen musste. Er wollte ja an sich die Rahel. Wir wissen ja aber, Laban hat ihm zuerst die Lea gegeben. Das ist bei uns Sitte, dass die erste Tochter zuerst vermählt wird. Wir kennen ja diesen listigen Laban. Und dann hat er ihm aber auch noch die Rahel gegeben für 7 weitere Jahre des Dienens. Und dann werden die Söhne Rahels aufgezählt, Josef und Benjamin, die eine große Bedeutung noch haben werden im weiteren Verlauf. Und dann die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali, die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Und dann wird gesagt, das sind die Söhne Jakobs, die ihn in Padam Aram geboren wurden. Wobei man sagen muss, Benjamin ja bereits auf dem Wege nach Bethlehem. Aber es wird hier jetzt überblicksartig zusammengefasst. Und dann ist ein schöner Schluss hier, wie nun das Verhältnis sich zu Isaak entwickelt. Isaak hat noch gelebt, ja, man hat jetzt länger nichts mehr gehört, aber der ist sehr alt geworden. Und seht ihr, liebe Geschwister, da merkt man auch etwas. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Wie alt war denn der Isaak, als er gedacht hatte, er würde sterben? Wo er seine Söhne gesegnet hatte, den Esau und den Jakob mit dem Erstgeburtssegen, ja, wo der Jakob den Esau den Erstgeburtssegen gestohlen hatte. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr genau hier stehen, aber um die 127 herum, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, aber hier steht, er ist gestorben mit 180. Ja. Er war damals wohl schon fast blind. Er hat gedacht, es geht nicht mehr lange. Aber Gott lenkt es. Nicht, wenn wir denken. Man sagt auch so schön, Totgesagte leben länger. Gott sei Dank steht das nicht in des Menschen Hand. Er hat noch ja, knapp 60 Jahre wohl gelebt. Und als Isaak starb mit 180 Jahren, war Jakob 120 Jahre alt und Josef bereits 30 Jahre. So muss man sich ungefähr jetzt das Altersverhältnis vorstellen, dieser 3 Generationen. Isaak 180, Jakob 120, Josef 30. Es geht aus etlichen Bibelstellen hervor im 1. Mosebuch. Das bedeutet nun aber, dass Isaak noch miterlebt hat den scheinbaren Tod von Josef. Isaak, nicht nur Jakob, hat Isaak auch noch gelebt. Also das ist dieser Tod Isaaks ist eine Vorauserzählung jetzt, ja, das, um das abzuschließen, das Kapitel Isaak. Aber man muss wissen, das, was hier mit Josef kommt, Isaak hat noch gelebt bis 10 Jahre vor dem Auszug nach Ägypten. Hat Isaak noch gelebt, nicht nur Jakob. Wir sehen, wie hier die Generationen zusammengestanden haben. Wie alt wurde übrigens Jakob? Wer weiß das jetzt schnell? Ich glaube 130, wenn ich mich nicht täusche. 147, ja. Also nicht ganz so alt wie Isaak. Isaak wurde schon sehr alt, auch älter als Abraham. Der wurde 175, Abraham. Isaak hat es noch miterlebt. Auch diesen Schmerz des Jakob, was wir noch hören werden, dass sein Sohn, dass der Enkel Josef getötet sei, so hat es zunächst doch geheißen, diese Lüge, das wird alles jetzt noch kommen im übernächsten Kapitel. Und er hat vielleicht noch miterlebt die Erhöhung Josefs in Ägypten, aber nicht davon erfahren. Er hat aber in der Zeit noch gelebt, wo Josef zum zweiten Mann nach Pharao eingesetzt wurde. Da in der Zeit etwa ist er gestorben. Aber das hat er nicht mehr erfahren. Das geschah dann anschließend noch mit den Hungerjahren. Und dann heißt noch, seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Da stehen 3 positive Dinge. Oder sagen wir mal 2 alt, gut, das ist vielleicht auch positiv, aber dann lebenssatt. Lebenssatt. Das heißt, er hat wirklich den Eindruck oder ja, die Erfahrung gehabt, jetzt genügt es. Ich bin ja jetzt fast jeden Tag im Altersheim, nachdem es meiner Mutter so schlecht geht. Und da lebt man ja auch manche Schicksale mit. Da habe ich auch einen Mann ab und zu gesehen, einen Kleinheinz, der ist auch gläubig, war in der Stadtmission früher. Und der ist jetzt auch um die 98 so. Vor einem Jahr hatte ich ihn mal besucht. Da habe ich nur gehört, wie er sagt, jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's. Er würde gern heimgehen, kann auch nicht. Ne? Also wenn man wirklich alt und lebenssatt ist, nicht, bereit ist, dass der Herr einen abruft. Das ist eine Gnade. Ich kenne aber auch andere Fälle. Ihr kennt ja die Frau nicht, deshalb kann ich es leicht sagen. Meine Tante, die besucht gerade jetzt eine Frau, die kann sie nicht eingestehen, dass sie sehr krank ist. Ja. Die will immer hören, du hast gar nichts, du bist gesund. Sie hat also Parkinson, das ist diese Schüttellähmung, die dann auch mit der Zeit zum Tod führt. Aber die fliehen davor, will auch nichts hören von Tod und von Himmel und so. Ja, sie will hören, dass sie weiterlebt, dass sie weiter tanzt und lauter solche Dinge, nicht? So gibt es Leute, die fliehen einfach vor der Realität. Das ist das Gegenteil von alt und lebenssatt. Das ist ja verdrängend, unrealistisch, ungeistlich, sich flüchten vor der Wirklichkeit des Todes. Das ist eine positive, dass es über ihn heißt, alt und lebenssatt. Kann es das auch mal über uns heißen? Vielleicht auch, wenn wir nicht so alt werden wie Isaak, 180 Jahre werden ja wohl die wenigsten von uns. Ich habe jetzt gerade gelesen, der älteste Mensch ist wohl so um die 115 Jahre alt. Das ist eine Frau, stand gerade jetzt irgendwo in der Zeitung, 115. Und das, da bewahrheitet sich auch in der Bibel, dass das Alter in dieser Zeit, abgesehen jetzt von Isaak, meistens so bei 120 Jahren geendet hat. Auch bei Mose dann später. Älter wird wohl kaum noch einer beschrieben. Ich glaube Mose, da waren es dann nochmal 120 Jahre. Und dann bei David schon 80 Jahre in diesem Bereich. Das ist heute auch das, was ja im Psalm 91 dann steht. Das Menschenleben dauert 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn man dann schon mal 70 erreicht hat, ja, dann sollte man sich wirklich klar sein, wir sollten immer bereit sein. Auch jüngere Menschen, nicht? Wissen wir ja, auch jüngere Menschen. Ja, bereite dich und rette deine Seele, solange es noch Tag ist. Und dann steht hier auch noch sehr schön, seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Nicht allein der Jakob, auch nicht allein der Esau. Es wird nicht mehr viel gesagt nach der Versöhnung, wie oft und wo sie sich gesehen haben. Ich glaube nicht, dass sie sich so oft gesehen haben. Jeder hatte sein Gebiet mit seinen Hirten und Herden. Sie sind sie vielleicht nicht so oft in die Quere gekommen. So wie auch Abraham und Lot. Man hat die Gebiete aufgeteilt, ist im Frieden nebeneinander gelebt, hat man. Aber hier kommen sie zusammen, um den Vater zu begraben.
Ein schönes Zeichen. Das war übrigens auch bei Isaak und Ismael so, dass die auch zusammenkamen, um Abraham zu begraben. Aber ich finde es schade, wie es heute manchmal geschieht, dass man sich erst bei Beerdigung von Eltern oder von Verwandten wieder trifft. Verwandte, die sich vielleicht jahrelang, jahrzehntelang aus dem Weg gegangen sind. Das ist traurig, wenn man sich so aus dem Weg geht. Ja, ich kenne auch einen Verwandten, den sehe ich immer nur dann, wenn meine Tante aus Amerika da ist. In den Jahren dazwischen sehe ich den nicht. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Ich habe ja nicht viele Verwandte, dreimal dürfte raten. Und das finde ich immer ein bisschen traurig, nicht? Väterlich, also von meiner Seite, nicht von anderer Seite. Aber ja, dass man sich dann nicht so sieht. Aber es zeigt auch, dass man mit geistlichen Verwandten oft näher verwandt ist als mit leiblichen. Nicht immer so einfach. Wissen wir auch aus mancherlei Familien und Familienproblemen. Geistliche Geschwister stehen einem letztendlich näher als leibliche, wenn die Leiblichen nicht gläubig sind. Ja. Das ist auch eine Realität. Aber hier auch die leiblichen Söhne Esau und Jakob haben ihn begraben. Und dann wird im Kapitel 36 ja auch diese gewaltige Geschichte Esaus noch einmal zusammengefasst, die Nachkommenschaft, wie viele Fürsten aus ihm hervorgehen. Aber das ist es dann auch. Und Jakob, die Heilslinie in Josef, Ägypten, Mose und so weiter, das wird uns dann, so der Herr will und wir leben, in den folgenden Wochen beschäftigen. Möge der Herr uns auch da Weisheit schenken. Amen.